Vorab, dieser Podcast bringt die Originaltöne in englischer Sprache. Wer lieber die Übersetzungen hört, in den Shownotes findet ihr eine Fassung komplett auf Deutsch.
I don't mean to suggest that we're on the verge of a genocide or a civil war necessarily, but yeah, broadly speaking, the conflict dynamics are very similar to the dynamics that we see in conflict zones around the world.
Das ist Joe Bubman. Vor ein paar Jahren arbeitete er noch für Friedensorganisationen im Ausland. Heute setzt er sich in den USA dafür ein, Menschen wieder zusammenzubringen, Spaltungen zu überwinden und Schlimmeres zu verhindern. Seine NGO Urban Rural Action ist nur eine von vielen US-amerikanischen Organisationen, die inzwischen auch im Inland Friedensarbeit leisten. Fifty States of Grey. Zu Beginn des Jahres 2025 reisen wir 3 Monate durch Amerika, das Home of the Brave, Land of the Free. Wir wollen vor Ort verstehen, wie diese Organisationen arbeiten und was sie bewirken. Wir, das sind Elias Gottstein, Musiker und Autor, und ich, Thorsten Sewing, Publizist und Sozialunternehmer. Von Washington D.C. über North Carolina bis nach Kalifornien besuchen wir ein Dutzend Bundesstaaten. Wir treffen Menschen, die unter der zunehmend toxischen Polarisierung leiden, die Freundschaften verloren haben und traumatische Erfahrungen machten.
The day he won, I was chased for 21 miles in my car because I had a Biden-Harris sticker on the back of my trunk. 21 miles, just right on my ass the entire time.
Der Begriff der toxischen Polarisierung tauchte zu Beginn von Donald Trumps erster Präsidentschaft auf. Eine veränderte Medienlandschaft, Echokammern und Filterblasen schufen ein Klima, in dem Gegner zu Feinden wurden. Es ging bei Streitereien nicht länger um Meinungsverschiedenheiten oder Inhalte. Stattdessen wurde die ohnehin problematische Gruppenbildung zum Aufruf, den Feind zu vernichten. Der Sturm aufs Kapitol 2021 zeigte, wohin das führen kann. Viele der Angreifer glaubten, sie würden gegen die Feinde der Demokratie vorgehen. Wir fragen uns, wie können Menschen trotz dieser radikalisierten Polarisierung wieder zueinander finden, einander zuhören und gemeinsam handeln?
Lincoln was not afraid to put people in his cabinet to disagree with him, because he thought the disagreement would help push the thinking to a higher level.
Ist es ein oft vergessener Baustein, wenn man Brücken bauen will, dass auch Gegner das Denken und die Lösungsfindung voranbringen? Und, beiseite gefragt, was heißt das für Deutschland? Könnte dieser Gedanke Koalitionen stärken, die auf Zusammenarbeit statt auf bloße Mehrheiten setzen? Fifty States of Grey. Das sind die Grautöne, die wir bei unseren Begegnungen suchen und finden. Jenseits von Rot und Blau, den Farben der Republikaner, Rot, und der Demokraten, Blau. Welche Rolle spielt es dabei, dass rund 2/3 der US-BürgerInnen von den politischen Auseinandersetzungen seit Jahren erschöpft sind? Das zeigte schon 2018 eine repräsentative Studie mit mehr als 8000 Befragten. Ein Workshop-Teilnehmer fasst diese Erschöpfung zusammen.
Most of us are unhappy with the current system and how things are. I think, again, that is reflected by us feeling that we don't have a lot of agency in our life and very few people run the country.
Vor über 20 Jahren organisierte ich mit einem Palästinenser und einem Israeli eine Peace Expedition, Breaking the Ice. Im Januar 2004 segelten 4 Israelis und 4 Palästinenser in die Antarktis. Auf der Reise kommen die Konfliktthemen zur Sprache. Es gibt Streit, aber auch Lösungsvorschläge. Dem Team gelingt eine Erstbesteigung. Jetzt heißt ein Berg mitten in der Antarktis Berg der israelisch-palästinensischen Freundschaft. Unsere Reiseberichte per Video, Bild und Text werden weltweit von mehr als 500 Millionen Zuschauern gesehen. Für die Friedensexpedition erhalten wir den Conflict Award von Search for Common Ground, der damals schon weltgrößten NGO für Konflikttransformation und Friedensarbeit. Als ich während der Preisverleihung in Washington D.C. ein Stipendium für einen Master zum Thema Conflict Transformation an einer renommierten Uni bei Boston angeboten bekomme, bin ich längst angefixt. Meine Partnerin hat ebenfalls Lust auf die US Experience und wir ziehen mit Kind und Kegel noch 2004 in die USA. Jetzt, rund 20 Jahre nach dem Studium, will ich herausfinden, wie die Zivilgesellschaft mit den Herausforderungen oder Konflikten innerhalb der USA umgeht, welche lösungsorientierten Ansätze es gibt. Elias Gottstein unterstützt mich bei der Reise und bei der Podcast-Produktion. Am Morgen des 20. Januar 2025 stellen sich erste Trump-Fans bei klirrender Kälte gegen 4.30 Uhr vor die Tore der Capitol Arena. In Washingtons größter Halle, gebaut für rund 20.000 BesucherInnen, wird später ein kurz zuvor vereidigter Donald Trump seine Triumphshow mit Anhängern feiern. Vor dem Eingang zur Arena, an den Sperrgittern, stehen Unmengen Klappstühle, leere Plastikflaschen und Fastfood-Verpackungen. Im Lauf des Morgens kommen Hunderte von Handtaschen, Daypacks und Beuteln hinzu. Security halt. Als wir um 10 Uhr vor Ort sind, ist die Schlange mehrere Kilometer lang. Wir beginnen ein Interview mit Leuten kurz vor dem Eingang und rutschen plötzlich, was für ein Zufall, mit ihnen durch die Security und in die Arena. Was denken die Trump-Fans, wie man mit den politischen Gegnern umgehen sollte, jetzt wo die Wahl gewonnen ist? Einer hat eine verblüffende Antwort, was einen guten Deal ausmacht.
The measure of a good deal is when neither side is happy. When one party is happy, the other one typically is miserable, and vice versa. When each side can get a little bit of what they want, neither one's happy, and therefore you've come to a deal, right? You cannot have one side happy at all points.
Irgendwer drückt uns Karten in die Hand, wir fahren mit Rolltreppen bis ganz nach oben und finden unsere Plätze auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne. Die Show hat längst begonnen, Blaskapellen spielen, Elon Musk macht seine viel diskutierte Geste mit dem Arm und springt über die Bühne. Fast sieht es so aus, als könne er Trump die Show stehlen. Der lässt noch lange auf sich warten. Wir stellen uns an vor einem Fastfood-Bistro in unserer Etage und kommen mit einem jungen Mann in der Schlange ins Gespräch. Was waren für dich die drei wichtigsten Themen bei deiner Wahlentscheidung für Trump?
That's a good question. I would say, I guess, economics and environment. I think, you know, I'm a young person. I went to college for a semester and then I just realized it was too expensive, so now I'm working. And I'm hoping that I can go back to university, but it's just so pricey, and for where I came from, it's just not really a possibility. So I hope that with these legislations and these acts that are put in place, things become more affordable for everyday Americans, you know, because I'm not ultra wealthy, you know what I mean?
Und was muss im Bereich der Umwelt geschehen?
Environmentally, I think the world is certainly kind of in a hurting point, but everyday Americans don't produce like a tenth in a lifetime of what a billionaire produces, you know, in a day flying around their private jets. So, you know, with that Green New Deal from Donald Trump that he was just talking about during his inauguration and these other environmental like activists that he brought onto the team, I really hope that that takes things in the right direction.
Wir staunen, dass Trump als Fürsprecher der Umwelt gesehen wird. Eine blonde Frau mittleren Alters mischt sich ein.
I don't think we're as polarized as the media portrays it, because they have a story to tell and they want sensationalism. I think in the heartland it's different. I think there are, you know, legitimate sides to liberal content and opinions, and there are legitimate sides to ours. But we've got to meet in the middle. We've got to find some common ground, and I don't think the media wants that, because that wouldn't be a good news day.
Hoffentlich hat sie Unrecht, denn dann würde sich niemand für unseren Podcast interessieren. Vor dem Aufgang zur Tribüne fragen wir eine weitere Anhängerin, warum sie Trump gewählt hat.
Number one, I appreciate his stance to make America first. I appreciate his stance on abortion. And he's probably the first president or the only president that has done what he has done for Israel and Christianity.
Ein wohlhabender Republikaner, Maßanzug, weißes Hemd, goldene Manschettenknöpfe, teure Budapester Schuhe, lässt sich gern interviewen.
You know, I don't dislike the Democrats, but America has needed a change. And, you know, Joe Biden, you know, his party just hasn't gotten the job done. America is not respected anymore. And I just think that the Democrats are very, very difficult people. I don't get it. I don't understand. America is one country, and all the people should really come together and be united as one. Donald Trump is not, he's not a greedy man, okay? It's not what's for him, it's what's for American people. He wants for our kids, for our families, for our economy. He wants world peace. He definitely wants world peace. He doesn't want war, okay?
Und tatsächlich, noch während Trump im Kapitol ist, bekommt er hier in der Arena den lautesten Applaus während der Übertragung, als er sagt, wir werden alle Kriege stoppen und einen neuen Geist der Einheit in eine Welt bringen, die wütend, gewalttätig und völlig unvorhersehbar war.
Are you ready for Donald J. Trump to be the President of the United States of America?
Dann endlich betritt Trump die Bühne. Eine Marching Band spielt, Cheerleader tanzen. Alles ganz bodenständig, keine großen Popstars. Trump unterzeichnet die ersten 8 Executive Orders. Ein Novum in der US-Geschichte, erstmals öffentlich. Dazu gehört auch der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Wir sind schockiert. Das alles ist eine große Show mit realen Konsequenzen. Nach der Amtseinführung von Trump besuchen wir einige in Washington ansässige Organisationen aus dem Feld der Friedens- und Konfliktforschung. Wir wollen wissen, was passiert in den USA? Was treibt die Spaltung voran? Was könnte helfen? Search for Common Ground. Search for Common Ground ist mit rund 1200 Mitarbeitern die weltweit größte NGO für Friedensarbeit. Der Name ist Programm. Die Suche nach dem Common Ground stärkt und vergrößert den Raum zwischen Gegnern und zeigt Problemlösungen auf. Seit 2018 arbeitet die NGO mit dem Ableger Common Ground USA, auch in den Vereinigten Staaten. Search ist sowohl lokal vor Ort als auch auf Bundesebene tätig. Die Leiterin von Common Ground USA, Neilene Parker, erzählt uns begeistert, um wie viel erfolgreicher Problemlösungen sein können, wenn alle Seiten mit einbezogen werden.
If you take people from across differences, you build relationships between them, and then you have problem solving, tangible outcomes, that is a stronger and more enduring change. We also do work with key individuals and make change, and you have to pay a lot of attention to who do you pick in which geographies or which groups. How do you find people who are influential? And what we're looking for in those cases are people who don't agree with each other, whose spheres of influence may even detest each other, such that they may not even be able to tell their groups that they are in a room with someone from the kind of quote opposition.
Neilene hat aber auch Zahlen zur Sichtbarkeit von Kampagnen. Polarisierende Parteiarbeit und die Kampagnen von NGOs für ein Miteinander liegen himmelweit auseinander.
In the last election, an estimated $11 billion went to partisan media campaigns. To my knowledge, something under $5 million went to media campaigns, social or otherwise, to try to remind people of what we share and to bring us back together. You would imagine that the resources, the way that they are flowing, you would imagine that there would be greater polarization in that context.
More in Common. More in Common liefert Politik und Zivilgesellschaft Studien und Informationen zu der Frage, die auch uns brennend interessiert. Was treibt uns auseinander? Was kann uns zusammenbringen? Wir wollen aber zunächst wissen, was hinter der eingangs erwähnten Studie von More in Common steckt. Warum sind 2/3 der US-AmerikanerInnen erschöpft von der Tagespolitik? Julia Coffin, Head of Partnerships.
The political evolution of the United States over the last 3 decades is exhausting. What's unfolding and has continued to unfold in politics is really hard to watch and feels really disempowering. And people feel really frustrated on both sides of the aisle with their elected officials and feel like they don't always have their best interests at heart. So I think it makes sense that people are exhausted.
Wir fragen nach, was aus Ihrer Sicht helfen kann.
Helping people find ways to re-engage on a local level is a model that feels like could help folks build the skills, the enthusiasm, the sense of empowerment that comes with feeling like you're making a difference that they could then hopefully bring to the national scene. But to ask people to be engaged nationally right now when our institutions are really struggling and trust is low feels like a really hard ask.
Auch hier, das Handeln vor Ort, das Engagement der Bürger steht hoch im Kurs. Das ist doch eine Ansage für unseren Plan, lokale Projekte kennenzulernen. Wir machen uns auf den Weg. Unser erstes Ziel ist Greensboro, North Carolina, wo wir an einem Workshop teilnehmen. Auf dem Weg dahin übernachten wir bei Eleanor im ländlichen Pennsylvania, nahe der Schlachtfelder von Gettysburg. Das Städtchen steht für eine der größten Schlachten des Bürgerkriegs. In Amerika kennt jedes Schulkind die Gettysburg Address, die wichtigste Rede der US-Geschichte, weil sie und noch dazu in unter 3 Minuten Redezeit die im Bürgerkrieg aufgebrochenen Fronten zwischen den Nord- und Südstaaten, zwischen Industrialisierung und Sklavenhaltung schließen sollte. Präsident Abraham Lincoln hielt die Gettysburg Address noch während des Krieges und am Soldatenfriedhof von Gettysburg. Pragmatisch amerikanisch sind die Schlachtfelder von Straßen durchzogen. Ein paar Dutzend Denkmäler weisen auf Generäle oder Truppenteile hin, die dort gewesen oder gestorben sind. Man fährt im Auto von Denkmal zu Denkmal. Ein Aussteigen ist nicht vorgesehen. Nur dort, wo die ewige Flamme zu Ehren der Gefallenen brennt, gibt es einige wenige Parkplätze mit Ausblick auf die eher tristen Felder. Kaum vorstellbar, dass sich in diesem Bürgerkrieg und auf diesen Feldern ganze Bataillone von US-Amerikanern feindlich gegenüberstanden und gegenseitig abschlachteten. Eleanor ist eine typische Bed-and-Breakfast-Mama. Gerade heraus, zupackend und mit eigener Workshop-Scheune. Dort näht sie Quilts. Jene amerikanischen Patchwork-Decken, die als Tagesdecke oder Wandbehang verwendet werden. Eine eigenständige Frau, sie macht sich große Sorgen, hat Angst vor einem Bürgerkrieg, Angst um die Gesellschaft, weniger Angst um sich selbst.
I'm 74 years old. What are they gonna do, kill me? Probably. I still live 74 years. I'm not afraid. I've been talking to my girlfriends. How do we start an underground railroad? Like during the Civil War, how do we get immigrants out safely?
Out.
Out of America.
Die Underground Railroad war ein geheimes Netzwerk aus Fluchtrouten und Helfern, das im 19. Jahrhundert versklavten Afroamerikanern zur Flucht aus dem Süden der USA in den Norden oder nach Kanada verhalf.
If it comes to a civil war, my stand will be with everybody of all nations, not just white people.
Kennst du dich aus mit Waffen?
I'm an American, of course I have experience with guns. I don't know an American who doesn't know how to shoot a gun. I'm not very good, but I can shoot a gun. I can do mass center.
Mass center?
Yeah, mass center, hit them in the stomach.
Hast du eine Waffe hier?
No, I have too many people staying at this place to keep a gun here. But could I get a gun? Of course.
Schon vor und während Trumps Amtseinführung bestimmte eine Kaltfront das Wetter und führte an der gesamten Ostküste zu strengen Minustemperaturen. In DC brach wie immer bei Schneefall Verkehrschaos und Endzeitstimmung aus. Blöd nur, dass das kalte Wetter mit uns nach North Carolina zog. Auf der Suche nach dem kleinen Hotel in der Innenstadt von Greensboro fallen uns ein halbes Dutzend augenscheinlich völlig nutzloser Parkhäuser auf, nahezu leer und nur von Wachleuten bewacht. Der Workshop findet in einem schmucklosen Seminarraum an der University of North Carolina statt. Die rund 30 TeilnehmerInnen sind überwiegend weiß, nur eine Person of Color ist dabei und abgesehen von 2 bis 3 StudentInnen sind die meisten 50 plus oder im Rentenalter. Laut Ankündigung ist das Ziel des Workshops zu lernen, wie man interveniert, wenn Gleichgesinnte die andere Seite dämonisieren oder auf Stereotype verengen. Die NGO, die den Workshop veranstaltet, heißt Braver Angels. Gegründet 2016, wenige Tage nachdem Donald Trump das erste Mal zum Präsidenten gewählt wurde, hat Braver Angels heute mehr als 15.000 Mitglieder. Die Mitgliedschaft kostet $12 im Monat, aber die Events stehen auch Nicht-Mitgliedern offen. Seit Gründung hat die NGO nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Veranstaltungen mit mehr als 60.000 Teilnehmern ausgerichtet. Die Organisation ist mit vielfältigen Aktivitäten und einem straffen Workshop-Programm in vielen Bundesstaaten präsent. Der heutige Workshop heißt Depolarizer und soll der erste Schritt sein, um die eigene innere Polarisierung zu überwinden. Wie soll das gehen? Wir sind gespannt.
Okidoki, can you all hear me? All right. Welcome to Braver Angels, Depolarizing Within. It's a great workshop because you're really going to get some basic skills, which really can apply a lot to future workshops that you have. We're trying to understand first our own polarizers within us. And then we'll talk about skills on how to challenge that and later on you'll actually practice some skills.
Moderator Luigi ist angeblich 82 Jahre alt, erscheint uns aber mindestens 20 Jahre jünger. Keine Spur müde, ist er schlagfertig, witzig und führt routiniert durch den Workshop.
We're going to look at ourselves first, okay? Because a lot of the toxic polarization comes about because of how we talk and listen within our own tribes. Again, we're talking about like-minded groups, okay? Let's just mention these agents of polarization. We call them the four horsemen. It's when we stereotype, when we dismiss them, when we ridicule them, when we hold them in contempt. Oh, those crazies over there, you know, what are they doing? They're nuts. How can they follow so-and-so? So when we do this, whether it's just our attitude or our words, it really does at least four things. First of all, it gives us, when we're in our group, this artificial unity, you know. Our group really understands what the country needs. That other group, nah. The second thing it does, it provides us an outrage machine. Those people are crazy. They're ignorant. It allows us to do that. It feels okay. Third thing it does, it gives us this false illusion that if we could just vanquish them, just get them out of the way, we could get to the promised land politically. The fourth thing it does, it gives us a hiding place into our silos. And it turns these neighbors and relatives and people, these strangers, into enemies.
Feldstudien zeigen, dass Gruppen, die einander feindlich gegenüberstehen, die Bewertung der eigenen Gruppe durch jeweils andere für schlechter halten, als sie tatsächlich ist. Mit diesem Perception Gap oder Wahrnehmungsfehler fängt das Schlechtreden und damit die Polarisierung an.
We ask people to identify the most common stereotypes that they run into about their own side. Red thinks blues see them as racist, anti-immigrant, isolationist, uncaring about those in need, homophobic, anti-woman, anti-science, Bible thumpers. And remember, this is what reds think blues think about them. So blues think reds see them as arrogant, elitist, favoring big government for its own sake, fiscally irresponsible, unpatriotic, anti-religious. Against free speech if it's not politically correct.
Und wie immer gilt, wer diese Wahrnehmung reflektiert, kann sie ändern. Luigi hat auch dafür die skills at hand.
Listen for their values, their emotions, because that's what's giving them their stereotyping that they're using. Also, listen for something you can agree with if you can. All right, that's listening, key skill. Next step is agree when you can. Acknowledge what you're hearing or agreement. The third skill, I love this one personally. I've probably used it more in the past 6 months. Pivot and wait. Okay. Pivot is a signal that you want to shift the conversation. You know, your group's talking and blah, 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 and you don't want to say, but what you're saying here is, I've listened to you, I've acknowledged, now I want to give a perspective. But before you give that perspective, use personal statements. For example, Jim, I'm also concerned about what's going on. Can I share another perspective with you? Jim, is it okay if I share a perspective with you? I'm looking for a verbal and nonverbal from Jim. So he's showing a willingness to now go to the next step. You're asking for permission, you're pivoting. You haven't offered your perspective yet. Got it?
Abschließend fasst Luigi noch ein paar Gedanken zusammen. Tipps der Braver Angels, wie die Workshop-Teilnehmer das Gelernte in ihr Leben integrieren können. Er weist darauf hin, dass viele der heutigen Differenzen seit Gründung der USA vorhanden sind und auch nicht verschwinden werden. Demokratische Regeln führten dazu, so Luigi, dass alle 4 bis 8 Jahre die Politik der jeweils anderen Seite rückgängig gemacht werde. Daraus entstehe für viele ein Gefühl der Lähmung und des Zynismus. Die beste Antwort darauf sei es, dass BürgerInnen miteinander auskommen und das Land gemeinsam regieren. Luigi ist überzeugt, dass sich ein depolarisierender Einfluss bei Freunden und Bekannten der Workshop-Teilnehmer einstellen wird. Nicht in jedem Gespräch und nicht bei jeder Person. Diese Werkzeuge bewusst und aufrichtig einzusetzen, wird aber dazu führen, dass andere sich an das erinnern, was in diesem Rahmen gesagt wurde. In den Shownotes findet ihr Links zu den hier erwähnten Organisationen, weiterführende Literaturtipps sowie eine PDF mit Tools zum Depolarisieren. Erste Tools kennen wir jetzt. In der nächsten Folge schauen wir uns Workshops näher an und was sie leisten. Wie kommen Menschen ins Handeln? Wir besuchen eine Diskussion zur neuen Präsidentschaft zwischen Trump-Fans und Gegnern und eine kleine Stadt im Tausendseengebiet an der Grenze zu Kanada, wo eine neue Kupfermine entstehen soll. Dort treffen Gegner und Befürworter aufeinander.